das Erschrecken ist ja mehr so ein Gag, muss man ganz ehrlich sagen.
Das stimmt, ja.
Vielleicht geht das bei Kindern noch besser, aber du kannst ja auch nicht immer jemanden bei der Visite erschrecken, das wäre ja komisch. Außer wir gehen als Gespenster oder verkleiden uns irgendwie, aber das machen wir eigentlich nicht.
Hallo und herzlich willkommen zu Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliativcare in Österreich. Ich bin Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung und neben mir sitzt Eva, Professorin für Palliativmedizin. Hallo Eva.
Hallo Lea. Wir befinden uns an unterschiedlichen Punkten unserer Karriere, aber teilen eine Leidenschaft, mit so vielen Menschen wie möglich über Palliativcare zu sprechen.
Ja, und heute ist schon die 28. Folge und am Anfang unseres Podcasts haben wir ja viel über häufige und übliche Symptome in der Palliativcare gesprochen. Und heute haben wir uns gedacht, reden wir mal ein bisschen über sozusagen die vernachlässigten Symptome, die aber nicht weniger belastend sein können.
Genau, wir sprechen heute über die sogenannten Aschenputtel-Symptome, wie zum Beispiel Schluckauf oder auch Juckreiz. Und zum Schluckauf ist zu sagen, dass wir das, glaube ich, alle kennen und alle schon mal hatten. Und dann heißt es ja, wenn man Schluckauf hat, dann denkt jemand an einen oder es gibt so im Volksmund alle möglichen Tricks, wie man Schluckauf beenden kann. Einen davon habe ich auf einem Cartoon gefunden. Da steht, die Weltuntergangsmaschine funktioniert, die Polkappen schmelzen, das Klima wird ganz schlimm und alle Welpen sterben. Und dann sagt das Gegenüber sozusagen, ja, das erschreckt mich schon ein bisschen, aber mein Schluckauf ist immer noch da.
Das ist echt irgendwie was Gemeines, was, wie du eh schon gesagt hast, wahrscheinlich jeder schon kennt. Meistens ist Schluckauf eigentlich selbstlimitierend. Auf medizinisch heißt es Singultus. Und wenn man länger als 48 Stunden, also 2 Tage Schluckauf hat, spricht man dann von einem persistierenden Singultus, also einem Schluckauf, der gar nicht mehr weggeht. Und wir haben da gefunden, dass die Frequenz, also die Häufigkeit, wie oft es zu diesem Schluckauf kommt, kann zwischen 4 und 60 Mal pro Minute liegen. Also es ist schon sehr, kennt man vielleicht eh auch selber, dass man manchmal hat man es dann kurz gar nicht und dann kommt es wieder.
Wie beim Blitz. Also ich kenne das, dass man zählen soll, bis das nächste Schluckauf kommt im ABC. Und je nachdem, bei welchem Buchstaben man dann stehen bleibt, diese Person denkt dann an eine Person mit L zum Beispiel, wie Lea.
Ja.
Männer sind häufiger betroffen als Frauen. Und wenn man in der PubMed eingibt, Schluckauf, dann kommen sehr, sehr viele Ergebnisse. Und auch bei Google kommen um die 250.000 Ergebnisse. Und in der PubMed 1.900 Ergebnisse. Das heißt, da haben sich wirklich Menschen damit beschäftigt, was man tun kann, wenn der Schluckauf sehr belastend wird.
Ja, und ich glaube, die Ursachen sind ja gar nicht so wirklich immer ganz klar. Also es ist mit meistens vermutet, dass es eine Nervenreizung ist, nämlich von dem Nervus vagus und dem Nervus phrenicus.
Wir müssen vielleicht kurz erklären, Der Nervus vagus ist unser Ruhenerv und der Nervus phrenicus ist unser Zwerchfellnerv.
Genau, und da gibt es dann unterschiedliche Ursachen, wenn eben zum Beispiel diese Nervenäste gereizt sind. Das kann durch unterschiedliche Dinge sein, zum Beispiel wenn ein hoher Druck, also die Äste gehen dann auch in den Magen vom Nervus vagus, wenn zum Beispiel da, also in den Abdomen, in den ganzen Bauchraum eigentlich, und wenn der Magen zum Beispiel überbläht ist, wenn eine Reizung ist durch eine Gastritis zum Beispiel, die Äste, die dann in der Brust sind, die können durch eine Pneumonie, also eine Lungenentzündung gereizt werden, oder auch im Kehlkopf gibt's Äste oder in den Gehirnhäuten sogar. Und die können alle durch unterschiedlichste Entzündungen, Strukturen, die da sich vielleicht vergrößern, wie es bei einem Tumor sein kann, können die alle gereizt werden. Und auch eben der Zwerchfellast, wie man sich vielleicht vorstellen kann, das Zwerchfell ist ja zwischen Lunge und Bauchraum. Und wenn da einfach ein schlechtes Druckverhältnis sozusagen ist, kann es da auch zu Reizungen kommen.
Oder wenn man Luft schluckt, zu viel, zu hastig ist, Luft schluckt. Ich glaube, das kennt man auch von Kindern, die dann plötzlich Schluckauf haben, wenn sie ganz hastig irgendetwas essen. Das ist ein weiterer
Grund. Die wirklich scharfe Speisen, dann finde ich, merkt man das auch wirklich, dass das dann schon beim Schlucken kommt es dann zum Schluckauf wieder, weil es einfach diese Überreizung ist.
Was machst du eigentlich persönlich dagegen? Weil es gibt ja aus dem Volksmund ganz viele Empfehlungen, was man tun kann.
Ja, ich versuche manchmal dieses auch Luft anhalten quasi und so oft runterschlucken. Aber ich weiß nicht, am meisten hilft es dann einfach nicht dran zu denken, glaube ich, manchmal. Also es hört dann eh
Denke nicht an den blauen Elefanten. Genau.
Sich abzulenken irgendwie. Ja, die Entspannung vielleicht, aber es ist wirklich was Schwieriges, finde ich. Weil wenn man, also manchmal habe ich es so am Abend und dann ist es echt störend, wenn man so.
Es kann lästig sein, ja. Es kann so persistierend sein. Also was ich oft versuche, ist 5-mal schlucken ohne einen Schluck auf dazwischen. Aber das gelingt nicht immer und es geht auch nicht immer weg. Aber oft klappt das ganz gut. Und ich glaube, es gibt auch so einen Akupressurpunkt an der Außenseite vom kleinen Finger, wo man ganz fest reindrücken kann, wo es heißt, es verschwindet dann auch. Was wir vielleicht noch erwähnen sollten, weil wir ja auch schon viel über Menschen mit onkologischen Erkrankungen, also mit Krebserkrankungen gesprochen haben. Es gibt das sogenannte Cortison-induzierte Schluckauf. Und Cortison wird ja ganz häufig als Vortherapie gegeben, vor Therapien, die gegen die Tumorerkrankung gerichtet sind. Und das habe ich auch öfter erlebt auf der onkologischen Tagesklinik, dass die Leute dann Schluckauf hatten durch das Cortison, also Corticosteroid-Induced Hiccup heißt das.
Ja, man kann dann wie immer auch eine ausführliche Diagnostik machen, wenn man überhaupt dieses Symptom als, also was ich oft merke, dass es halt eher eben, wie gesagt, vernachlässigt wird, dass es eher für die Betroffenen belastend ist und den behandelnden Ärztinnen zum Beispiel ist es eher vielleicht egal sozusagen, weil es eben jetzt nicht so ein bedrohliches Symptom wie Schmerzen ist, aber eben für die Patientinnen trotzdem belastend und deshalb sollte man halt trotzdem auch eine gute Diagnostik machen, einfach um vielleicht Ursachen, die man dann behandeln könnte, auszuschließen oder zu finden. Also zum Beispiel, was vielleicht häufig ist, ist Thyreurismus, also dass einfach so viele Darmgase da sind, dass der Darm so aufgebläht ist, dass das dann einfach die Druckverhältnisse im Bauch ändert. Und das ist eigentlich jetzt ein Symptom, das man zum Beispiel durch eine richtige Ernährung und, weiß ich nicht, manchmal gibt es dann diese Kümmeltabletten oder Fencheltabletten.
Ist das Anis?
Anis, genau.
Anis oder das Irgendein. Usu. Ja. Ich mag das ja, nicht, diesen Usu-Geschmack, aber stimmt. Manche stehen da total drauf. Diese Kautabletten,
genau,
da muss man
genau.
Aber 6 Stück von denen nehmen, das ist auch ganz schön viel. Oder die Tropfen, falls das schon mal jemand ausprobiert hat, wegen diesen Kindertropfen gegen Blähungen, die kannst du auch in Geschirrspüler geben und dann geht der Schaum weg im Geschirrspüler, weil die Oberflächenspannung reduziert wird. Also das funktioniert.
So wie Spülmittel.
Ja, glaube ich, nach so einem physikalischen Prinzip.
Okay. Ja, also eben wie immer. Behandelbare Ursachen ausschließen.
Und wenn man es nicht behandeln kann, also ich kann mich an einen Patienten erinnern, wo der Tumor wirklich in den Nervus phrenicus eingewachsen ist, wenn man das kausal nicht behandeln kann, dann muss man halt versuchen, das zentral zu blockieren mit Medikamenten, aber darüber sprechen wir dann noch.
Können wir gleich, glaube ich, drüber sprechen, oder?
Gut, wenn du schon möchtest. Ja, eigentlich haben wir gesagt, Anamnese gehört immer dazu, dass man halt schaut, ist es reversibel, dass man auf die Medikamente schaut. Wenn jetzt zum Beispiel jemand Cortison hat, dann könnte man dieses Cortison, es gibt ja hier unterschiedliche Präparate, auf ein anderes umstellen, wenn es unbedingt notwendig ist. Und manchmal kann man es dann auch vielleicht versuchen auszuschleichen, abzusetzen, wenn das wirklich ursächlich ist.
Genau, und bei der Therapie haben wir jetzt schon ein paar nicht-medikamentöse Maßnahmen erwähnt. Also da gibt es dann eben die pharyngeale Stimulation, also dass man in den Rachenraum, also die Äste einfach quasi stimuliert, dass man Wasser trinkt, dass man zum Beispiel gurgelt.
Eiskaltes Wasser heißt es immer, oder? Dass man das möglichst kalt nehmen sollte.
Oder 2 Teelöffel Zucker, Akupressur. Aber das ist alles halt ein bisschen so, man kann es ausprobieren.
Ein bisschen Voodoo, aber Zuwendung hilft ja auch oft.
Genau. Und da steht jetzt, also haben wir auch noch herausgefunden, dass um diese Magenüberblähung zu reduzieren, kann man zum Beispiel auch ein Pfefferminzwasser trinken. Oder genau, dann haben wir schon die Möglichkeiten mit Luft anhalten oder in den Sackerl atmen, um das CO2 zu erhöhen. Ich weiß nicht wie, habe ich noch nie ausprobiert, dass man in den Sackerl atmet. Das kenne ich eher vom Hyperventilieren.
Das kenne ich auch nur vom Hyperventilieren, von den Panikattacken, ehrlich gesagt, und weiß, dass die Rettung auch sowas immer dabei hat. Aber in dem Fall, das Eiswasser kenne ich und haben wir auch schon ausprobiert. Das Erschrecken ist ja mehr so ein Gag, muss man ganz ehrlich sagen.
Das stimmt, ja.
Vielleicht geht das bei Kindern noch besser, aber du kannst ja auch nicht immer jemanden bei der Visite erschrecken. Das wäre ja komisch, außer wir gehen als Gespenster oder verkleiden uns irgendwie. Aber das machen wir eigentlich nicht. Wir machen es, glaube ich, eher medikamentös. Und da ist halt die First-Line-Behandlung, sind sogenannte Dopamin-Antagonisten. Also klassischerweise das Metoclopramid, auch das Haloperidol kann angewendet werden, auch das Domperidon kann angewendet werden im klinischen Alltag. Man muss immer aufpassen beim Metoclopramid, beim Morbus Parkinson, da würde man das nicht geben. Da würde man dann eben auf Domperidon zurückgreifen. Und dann muss man halt überlegen, In der Zweitlinientherapie ist eigentlich das Baclofen in den Guidelines. Das ist so ein muskelentspannendes Medikament. Und die Drittlinientherapie besteht aus antikonvulsiver Therapie, die wir ja auch kennen aus der Behandlung von Nervenschmerzen. Und da muss man vielleicht im palliativen Setting nicht vielleicht, sondern eigentlich immer überlegen, ob die Person das Medikament auch aufgrund einer anderen zusätzlichen Symptomatik braucht. Was aber, glaube ich, wichtig ist, ist, wenn der Singultus, der Schluckauf zentral, der Schluckauf oder das Schluckauf?
Der?
Der, die, das Schluckauf. Kann man gendern. Die Schluckauf hin. Wenn das zentral bedingt ist, dann wäre First Line sozusagen Baclofen. Also wenn irgendetwas im zentralen Nervensystem dafür verantwortlich ist, dass es zu Schluckauf kommt, gibt es ja auch verschiedenste Ursachen, wie zum Beispiel Gehirntumoren, dann würden wir First Line Baclofen verabreichen.
Genau, und wie immer ist es halt ein Abwiegen, was ist jetzt quasi belastender, wenn der Schluckauf immer nur zeitweise kommt und dann wieder vergeht. Wird man vielleicht nicht gleich mit einer medikamentösen Therapie beginnen, als wenn eben ein persistierender Schluckauf vorliegt, alle, weiß ich nicht, paar Sekunden und die Menschen dann nicht schlafen können, weil sie einfach schon so belastet sind.
Genau, weil du sagst nicht schlafen, auch Benzodiazepine sind letzten Endes muskelrelaxierend und angstlösend. Also wenn jemand da in der Nacht gar nicht schlafen kann und therapierefraktäres Schluckauf hat, ist das sicherlich auch eine Möglichkeit. Blockade von sensorischen Afferenzen ist auch eine Möglichkeit laut Guidelines. Ich habe das aber noch nie in der Praxis gesehen, dass das jemand wirklich
das
gemacht hat.
Das ist quasi eine Nervenblockade. Wahnsinn.
Und Methylphenidat sehe ich ja auch noch als Inhibitor von Dopamin und Noradrenalin sozusagen. Auch das kennt man im klassischen Namen, glaube ich, als Methylphenidat, als Ritalin. Kenne ich nur Studien bei Fatigue, dass es eingesetzt werden kann bei dieser belastenden Müdigkeit, aber in dem Zusammenhang hätte ich es jetzt in der Praxis noch nie erlebt. Aber daran sieht man wieder, dass es sich schon lohnt nachzulesen und dass es doch immer mehr Therapiemöglichkeiten gibt, als man vielleicht auf den ersten Blick glauben würde. Weil Salva-Manöver steht auch noch da, dass man das machen
wieder
kann.
Um die Äste der Nerven der Beteiligten zu stimulieren sozusagen, oder? Ja.
Also weil Salva-Manöver bedeutet, dass man versuchen würde, gegen so eine Spritze sozusagen, eine kleine Spritze, ist es häufig gegen einen Widerstand fest zu pusten und dann zu schauen, ob das Schluckauf aufhört.
Verändert sich quasi der Druck im Bauch oder im Rachen eigentlich?
Es steht auch noch wirklich im Oxford Textbook of Palliative Medicine, also ich möchte nochmal sagen, das ist ein sehr seriöses Buch, digital-rektale Massage.
Okay.
Zur Vagusnervenstimulation. Also ich weiß nicht, wie das jetzt in der Praxis ankommen würde, wenn man das jetzt vorschlagen würde.
Ich weiß auch nicht, wer das macht. Physiotherapeutin?
Das ist eine gute Frage. Welche Berufsgruppe ist aus gerade auf Physiotherapeutin?
Ich weiß nicht.
Eigentlich müssten ja wir das per Definition bei jedem Status, also bei jeder Aufnahme steht das eigentlich dabei.
Eine Untersuchung.
Die rektale Untersuchung, nur jetzt hat es ja gerade eine rezente Publikation gegeben, dass die digital-rektale Untersuchung zur Detektion eines Prostatakarzinoms eigentlich nicht mehr guideline-konform ist und es da bessere Methoden gibt. Aber ich kann mich erinnern, wie ich in Ausbildung war auf einer Station, da war das ganz wichtig, dass wir das machen und wenn wir geschrieben haben non-fecit, dann war das nicht okay, N-Punkt, F-Punkt, sondern wir mussten immer schreiben non-vult. Und wir haben dann halt einfach immer gar nicht gefragt und trotzdem non-vult geschrieben.
Weil du nicht wolltest.
Weil es doch ein wenig Scham besetzt ist, das jetzt bei jedem standardmäßig zu machen. Aber an das erinnere ich mich noch. Also auch das, die digital-rektale Massage, ist
sehr
eine
spannend.
Möglichkeit.
Okay. Das nächste war dann der Juckreiz, den wir heute auch noch als vernachlässigtes Symptom besprechen wollten. Auf medizinisch sagt man Pruritus. Ist irgendwie lustig, weil irgendwie klingt, finde ich, Singultus und Pruritus ist so ähnlich.
Das könnten Geschwister sein.
Ja, also vielleicht. Genau, und da gibt's halt auch wieder ganz viele unterschiedliche Ursachen. Ich glaube, das häufigste und zum Beispiel bei älteren Patientinnen ist die trockene Haut. Also wenn man zum Beispiel zu wenig Flüssigkeit zu sich nimmt oder, weiß ich nicht, viel im Krankenhaus ist mit der trockenen Heizungs- oder Klimaanlagenluft, macht es einfach alles trocken.
Da gibt's auch ein sehr uncharmantes Symptom, das nennt sich Purpura Senilis. Mhm. Wenn ältere Menschen, manchmal kann man das beobachten, in der U-Bahn oder in der Straßenbahn schon so lilane Flecken haben an den Unterarmen, weil die Haut so trocken ist, mhm, und weil die Hautfalten so stehen, dann heißt das Purpura Senilis, also sozusagen diese Purple-Farbe, mhm, im Zusammenhang mit älterer Haut. Und auch da, glaube ich, kommt es ein bisschen auf den Lifestyle an, weil es gibt Menschen, die schmieren sich wie besessen ein mit Körperlotionen und sonstigen Produkten. Und dann gibt's Leute, die das einfach nicht machen oder ihr Leben lang nicht gemacht haben.
Und es kommt halt auch darauf an, ob man jetzt lieber zum Beispiel Seifen oder Duschgele verwendet, glaube ich. Also ich glaube, dass zum Beispiel so die üblichen Körperseifen eher austrocknen als jetzt ein rückfettendes Duschgel.
Und pH-neutral soll es, glaube ich, sein.
Ja.
Das ist immer wichtig, pH-neutral.
Ist irgendwie beim Juckreiz immer so, habe ich das Gefühl, auch wenn man dann die Ursache schon behandelt hat, bleibt der Juckreiz oft einfach länger da, weil sich das der Körper dann doch länger merkt, dass es gejuckt hat oder dass es juckt.
Ja, da gibt es diesen Juckkratzzyklus, und was ich ganz interessant gefunden habe, der Unterschied sozusagen zwischen Schmerz und Juckreiz, Pruritus, ist, dass bei Schmerz es eigentlich zu einer Fluchtreaktion kommt, während du dich bei Pruritus hinwendest. Mhm. Also die Leute kratzen dann. Und dieses Kratzen ist manchmal entlastend, kann aber auch zu gewissen, glaube ich, Zwängen führen bei Menschen, die so einen chronischen Juckreiz haben. Das sieht man dann schon manchmal, dass die wirklich aufgekratzte Stellen überall haben und gar nicht mehr anders können. Ich habe in dem Zusammenhang einen sehr, finde ich, wenn man uns Österreicherinnen und Österreicher immer einen komischen Dialekt nachsagt, einen lustigen Spruch gelesen aus dem Rheinland, eine rheinische Redensart, Jöck es schlemme wie Ping. Also Juckreiz ist schlimmer als Schmerz, kriegt aber nicht so viel Aufmerksamkeit.
Mhm. Neben der trockenen Haut gibt es dann noch andere Ursachen, zum Beispiel die Neurodermitis. Das ist eine Autoimmunerkrankung eigentlich. Kann sich auch im Rahmen einer chronischen Erkrankung dann vielleicht nochmal verstärken. Dann kann man auch wegen der malignen Grunderkrankung, also wenn man einen Tumor zum Beispiel hat oder eine andere onkologische oder hämatologische Diagnose, wird es dann als neoplastischer Pruritus, also als neben der Neubildung, ja.
Mit der bösartigen Neubildung einhergehenden Juckreiz wird es klassifiziert. Bei Polycythemia vera, das ist eine hämatologische Erkrankung, gibt es diesen sogenannten aquagenen Pruritus, dass das nach dem Wasser dann oder in eine Berührung mit Wasser sich verschlimmern kann. Und was ich auch interessant gefunden habe, ist, ich habe nachgelesen, dass solide Tumoren mit einem Pruritus einhergehen können, der sogar ein Symptom sein kann, dass der Diagnose Monate oder Jahre vorausgeht. Aber wer kommt auf die Idee, jemanden, der jetzt chronischen Juckreiz hat, sage ich mal, in die Röhre zu stecken? Die Vorsorgeuntersuchungen sollte man natürlich machen, das ist ganz klar, aber vielleicht muss man da auch mehr dran denken, wirklich ein großes Blutbild zu machen und zu schauen, ob eh alle Vorsorgeuntersuchungen brav gemacht wurden, wenn jemand so einen chronischen Juckreiz hat, und nicht nur an die Haut selber denken. Ist ja doch unser größtes Organ, aber vielleicht auch an Dinge, die dahinter stecken könnten.
Genau, und im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung oder den klassischen Untersuchungen könnte uns auch dann eine Veränderung in der Blutchemie auffallen. Da gibt es dann auch Ursachen für den Juckreiz, zum Beispiel wenn die Entgiftung über die Niere nicht mehr so gut funktioniert, wenn eine Uremie, also einfach eine zu viele harnpflichtige Substanzen im Blut sind. Das kann zu einem Juckreiz führen. Auch wenn die Entgiftung über die Leber nicht mehr so gut funktioniert, ist das ein häufiges Symptom.
Sogar eine Indikation für Lebertransplantation, der Juckreiz.
Und für Dialyse. Genau, also wenn einfach die Blutsalze aus dem Gleichgewicht sind, kann das auch zu Juckreiz führen. Und bei Diabetes mellitus kann das auch ein Symptom sein, der Juckreiz. Und wofür wir ja immer am allermeisten Angst haben, dass wir den Juckreiz quasi selbst auslösen. Also durch unsere Medikamente, die wir vielleicht verordnen, können wir auch Juckreiz verursachen. Da ist zum Beispiel ein antikonvulsives, also ein Medikament gegen Epilepsie, das Carbamazepin zu nennen. Auch Opioide können Juckreiz machen.
Genau, Morphine können Histaminfreisetzung auslösen. Das ist zwar nicht so häufig der Fall, aber man muss auf jeden Fall dran denken. Dann die klassische Allergie, Penicillinallergie, würde ich sagen, kennen wir alle. Oft steht sie in der Anamnese und stimmt gar nicht, aber auf jeden Fall dran denken.
Genau, also überhaupt Allergie auf alle möglichen Medikamente. Da ist meistens dann auch dieses typische Arzneimittel Exanthem zu sehen, wie wir sagen, also dieser Ausschlag.
Genau, der so ein klassisches Muster hat und sich doch unterscheidet von anderen Dingen, wie jetzt Hausstaubmilbenallergie, Kontaktallergien gibt's. Es gibt Zinkallergien, es gibt Latexallergien. Das wäre eine eigene Folge wert, die ganzen verschiedenen Typen von Allergien, die wir mal lernen mussten im Studium. Ja. Am wichtigsten ist, glaube ich, immer die Ursachenforschung. Seit wann ist es aufgetreten? Was bringt Besserung? Hitze oder Kälte? Das ist ja auch oft unterschiedlich. Manche Menschen brauchen Kälte, wenn sie Juckreiz haben. Manchen tut Wärme gut. All diese Dinge muss man mitdenken.
Genau, und die helfen einem dann auch schon gleich bei der Therapie eigentlich, dass man eben wie immer zuerst die Ursache behandelt, dann, wenn man es greifbar hat, die Dermatologinnen hinzuzieht, wenn man einfach nicht mehr selber weiter weiß. Dann steht auch immer, man soll das Kratzen vermeiden. Ist immer leichter gesagt als getan, wie du eh schon gesagt hast, wahrscheinlich, um nicht in diesen Teufelskreis dann zu kommen. Medikamente würde man, wenn man sie vermutet, umstellen. Also zum Beispiel bei den Opioiden, also bei den Morphinen, würde man dann einfach ein anderes Präparat probieren. Weil natürlich kann man nicht jedes Medikament einfach absetzen, weil sonst hätte man es ja wahrscheinlich nicht zu Beginn. Die trockene Haut muss man behandeln oder kann man behandeln, sollte man behandeln.
Genau, schmieren und salben hilft allenthalben, ist ein guter Spruch in dem Zusammenhang. Mit rückfettender Pflege, Fett und Feucht, das sind diese klassischen Lipolotionen, und je trockener die Haut ist, desto fettreicher sollte die Grundlage sein. Ich glaube, unsere Pflege verwendet auch sehr gerne das Mandelöl manchmal, wenn sie Körperpflege machen bei den Patientinnen und Patienten. Menthol würde einen kühlenden Effekt bieten, und wichtig ist, dass halt die Haut gut hydriert ist und man versucht, die physiologische Hautbarriere sozusagen zu stabilisieren. Gekühlter Quark, es gibt sogar medizinischen, also bei uns heißt es Topfen in Österreich, muss ich sagen, aber für die internationalen Gäste oder Zuhörenden, Umschläge mit gekühltem Quark. Machen wir auch manchmal bei Menschen mit HNO-Tumoren, die so große Schwellungen im Gesicht haben. Sprühflaschen mit Wasser und eine Essigmischung, sozusagen eine Wasser-Essigmischung für juckende Hautareale. Und wichtig ist auch die Kleidung. Ich glaube, Seide ist sehr gut und das Baumwolle stimmt, ist auch gut. Also naturfaseratmungsaktive Kleidung.
Und auch das Bettzeug, was mir immer einfällt im Krankenhaus, hat man natürlich jetzt nicht 100% Baumwolle. Da ist immer sehr viel auch Polyester, nehme ich mal an, in den Leintüchern, und das kann sich ja auch einen Grund machen. Und was mir jetzt noch auch eingefallen ist, beim Mandelöl, man muss natürlich bei allen Ölen auch immer vorher testen, ob man allergisch ist, weil ich bin zum Beispiel auf Mandeln allergisch. Ich glaube nicht, dass ich dann Mandelöl.
Das wäre nicht gut.
Gegen meinen Juckreiz.
Und ich mag kein Rosenöl. Vom Duft her.
Auch wichtig.
Die Haut sollte nicht trocken gerieben, sondern besser abgetupft werden.
Ah ja. Mhm. Ja, und dann haben wir natürlich noch wieder ein paar Medikamente im Petto, aber die passt man dann auch wieder an die Ursache des Juckreizes an. Also wenn zum Beispiel eine uremische, also wenn die harnpflichtigen Substanzen als ursächlich vermutet werden, dann könnte man ein Gabapentin versuchen.
Oder ein Pregabalin.
Ein Sertralin wäre auch möglich. Oder auch ein Naltrexon.
Beim Naltrexon ist es halt so, dass es im palliativen Setting manchmal schwierig ist, weil es sozusagen die Morphinwirkung theoretisch aufheben kann. Ich meine, es gibt bestimmte Präparate, die nur im Darm wirken, aber das muss man sicher mitbedenken.
Und was ich auf der Nephrologie erlebt habe, ist wirklich, dass es einfach nach der Dialyse, also nach der Nierenersatztherapie, deutlich zu einer Besserung des Juckreizes kommt, was ja eigentlich auch logisch ist, wenn man die Substanzen, die zum Juckreiz führen, aus dem Körper filtert, dass es dann besser wird. Und man kann auch eine Phototherapie, also eine Licht- und UVB-Strahlung, eine Bestrahlung machen.
Die kann man machen, das machen klassischerweise die Dermatologinnen und Dermatologen. Aber was es auch gibt, finde ich ganz interessant. Es hat eine kleine Studie gegeben, eine Feasibility Study, die herausgefunden hat, dass Juckreiz bei Lebererkrankungen offenbar einem zirkadianen Rhythmus folgt und zwischen 12 und 18 Uhr am schlimmsten ist. Und da hat man Lichttherapie gemacht mit 10.000 Lux, zweimal täglich 60 Minuten. Und da gibt es auch schon erste Daten, dass das vielleicht auch gegen Fatigue hilfreich sein könnte, diese Therapie einzusetzen. Und ich denke mir, das ist vielleicht auch eine Art Ablenkung. Wir haben es noch nicht ausprobiert, aber ich denke mir, das ist etwas, was vielleicht auf Palliativstationen oder in Hospizen generell nicht so schlecht wäre, so eine Lichtlampe zu haben.
Ja, dann sind wir eh schon beim cholestatischen Juckreiz, also von der Leber ausgehend oder von der Galle. Da ist manchmal ein Abflusshindernis schuld. Also wenn die Gallenflüssigkeit nicht mehr gut in den Darm abfließen kann, dann kann es sein, dass es notwendig ist, dass man einen Stent einlegt, also ein Röhrchen, das das Abfluss wieder ermöglicht. Da gibt es dann auch medikamentöse Therapien wie das Rifampicin oder das Cholestyramin.
Oder das Ursofalk. Also Ursodiol, Ursoxidecholsäure, ist das richtig? Oder so ähnlich?
Irgendwie so, ja. Also Ursofalk ist der Handelsname. Genau, da steht jetzt auch noch Ondansetron, das weiß ich nicht, habe ich noch nie. Also es wäre eigentlich ein Medikament gegen Übelkeit. Aber
ja, durch den Serotonin-Antagonismus, Antagonismus offensichtlich, weil bei diesem Juckkratzzyklus es auch so ist, dass das Schmerz auslöst, dann schüttet das Gehirn Serotonin aus und dieses Serotonin wiederum bringt dann aber auch so einen Juckreiz zum Gehirn sozusagen und das kann man dann durchbrechen, indem man einen Serotonin-Antagonisten gibt und das wäre eben ein 5-HT3-Antagonist und das wäre das Ondansetron. Was ich an der Stelle gerne erwähnen würde, ist der Cherry Pulp Podcast, vielleicht könnten wir den verlinken, wo es um Lebererkrankungen geht. Der ist wirklich ganz, ganz interessant zum Nachhören und da wird eine Transplantchirurgin erwähnt. Also es geht um End-Stage Liver Disease und eine Transplantchirurgin namens Nancy Escher wird erwähnt und es gibt auch auf Netflix eine Serie, die heißt The Surgeon's Cut. Ist ganz sehenswert, sich das anzuschauen. Und in diesem Podcast kommen auch einige Details vor, was so die Behandlung betrifft von End-Stage-Lebererkrankungen, die nicht immer nur onkologischer Natur sind.
Werden wir verlinken. Dann gibt es noch Juckreiz, der durch eben, wie schon erwähnt, durch ein Lymphom zum Beispiel verursacht werden kann. Da ist natürlich die erste Therapie der Wahl, die Therapie des Lymphoms, also Strahlentherapie und Chemotherapie. Da kann auch Cortison helfen und dann kann es noch den paraneoplastischen Juckreiz geben, also eben im Rahmen eigentlich fast jeder malignen oder onkologischen Erkrankung. Und da kann man dann ein Paroxetin probieren oder ein Thalidomid und ein Aprepitant. Aber ich glaube, das ist halt alles immer so ein bisschen alles off-label, wie schon öfter erwähnt. Das ist halt eigentlich auch wie beim Schluckauf, beim Juckreiz, nicht wirklich das eine Medikament gibt, das nur dafür zugelassen ist, sondern dass man halt unterschiedliche ausprobiert sozusagen. Ja.
Genau, und ich glaube, man muss auch schauen, was realistisch ist, weil dass ich jetzt ein Thalidomid bekomme gegen den Juckreiz, ist wahrscheinlich jetzt nicht so first line, sondern das würde man machen, wenn man alles mögliche andere probiert hätte. Und da muss man auch immer bedenken, ist es ein Mensch, der eine ganz lange Lebenserwartung hat? Das hat ja auch alle möglichen Nebenwirkungen, wenn du denkst, Thalidomid, wenn da jetzt jemand vielleicht einen Kinderwunsch hat und du fängst damit sowas an, ist es sicher nicht so toll. Also ich glaube, es lohnt sich eben bei diesen Aschenputtel-Symptomen die Guidelines durchzuschauen. Da kommt man oft auf Medikamente, wo man auf den ersten Blick nicht versteht, warum die eingesetzt werden. Und wenn man sich dann die Pathophysiologie vom Juckreiz anschaut, versteht man es ein bisschen besser, weil da gibt es sehr, sehr viele sogenannte Partygäste, die da involviert sind. Das sind eben Cannabinoide und Histamine und Interleukine und Proteinasen, Substanz P, Tryptase, Vanilloide. Also das ist irrsinnig komplex und es gibt sogar ein Itch-Forum, wo neueste Studien publiziert werden. Und was es auch gibt, ist das Juckpulver, mit dem wir vielleicht schon Leute geärgert haben zur Faschingszeit. Und das kann man auch selber herstellen aus Hagebutten. Also wenn man da diese Hagebuttenkerne, kann man da gerne sagen.
Ja, die Samen
genau, Hagebutte. Samen nimmt. Dann kann man auch selber Juckpulver herstellen, um das eigene Umfeld zu ärgern. Aber das machen wir natürlich nicht.
Ich habe das nur in der Schule gemacht und habe mich wie eine Apothekerin gefühlt mit dem Mörser von meinem Uropa. So die Hagebuttenkörner zerstampft. Ja, ich glaube, wir sind jetzt schon so ein bisschen am Ende angelangt. Sollen wir noch was zusammenfassen? Also wichtig ist es wahrscheinlich einfach, dass auch Symptome, die uns als behandelndes Team als vernachlässigbar oder nicht so schlimm vorkommen, für Betroffene sehr belastend sein können, wenn sie einfach persistieren.
Und dass es auch spannend ist, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die nicht so alltäglich sind, wie zum Beispiel Schluckauf und Juckreiz. Da kann man viel dazulernen.
Ja.
Und wir wünschen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie weder das eine noch das andere erleiden müssen.
Genau, jetzt haben wir auch irgendwie viel über Medikamente gesprochen in der Folge. Ich hoffe, es war nicht zu medizinisch. Beim nächsten Mal wollen wir dann ein bisschen weg von den sozusagen konservativen, also medikamentösen Therapien und ein bisschen hin mehr zur praktischen Tätigkeit. Da wollen wir dann über die Interventionen, also die Eingriffe in der Palliativcare sprechen. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns gerne unter hochpalliativ@meduniwien.ac.at und folgt uns auch gerne auf Instagram unter hochpalliativ. Danke, tschüss, baba!